The Pioneer Morning Briefing.
Guten Morgen, mein Name ist Pia von Versebe. Ich vertrete Alef Doğan an dieser Stelle in den Sommerferien und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 25. Juli. Andy Burnham ist Großbritanniens neuer Premierminister, der 7. Premier seit 10 Jahren. Seine erste Amtshandlung war es, die Gewerbesteuer für Pubs, Discos und Konzertlocations zu senken. Eine echte Feel-Good-Reform, aber diese Woche brachte auch noch weitere gute Nachrichten. Laut UN-Bericht geht der Hunger weltweit das 3. Jahr in Folge zurück und die Waldbrände im Amazonas sind auf einem historischen Tief. Die Deutsche Bahn plant ein bundesweites Alkoholverbot an Bahnhöfen. Naja, bei mehr Pünktlichkeit der Züge gäbe es auch weniger Gründe und Zeit, an Bahnhöfen zu trinken. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Die Debatte um Leihmutterschaft hält an. Ausgelöst wurde sie durch den Fall Jens Spahn. Inzwischen geht es aber längst nicht mehr um eine einzelne Person. Es geht um eine grundsätzliche Frage. Welches Menschenbild drückt sich in unserem Embryonenschutzgesetz aus? Und wäre eine andere Regelung denkbar? Die Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien hat das diese Woche im Gespräch mit Carina Mössbauer sehr persönlich beschrieben.
Die Gefahr, dass insbesondere Frauen in prekären finanziellen Verhältnissen, Frauen in Abhängigkeitsverhältnissen hier ausgebeutet werden, ist natürlich insbesondere in den Ländern, in denen auch die finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen schwieriger sind, ist riesengroß. Und natürlich mag es die ein oder andere Frau geben, die solche Entscheidungen dann selbstbestimmt trifft. Aber empirisch kann man schon sagen, gibt es eine große Gefahr, dass Frauen hier zu Objekten gemacht werden und dass das eine Ausbeutung ist, die einfach ethisch nicht vertretbar ist.
Sie sind ja selbst auch dreifache Mutter. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie eben so an dieses Konzept denken? Man ist 9 Monate oder 40 Wochen schwanger, trägt ein Kind aus und gibt es dann ab.
Das muss unendlich schwer sein. Ich kann mir das persönlich ehrlicherweise nicht vorstellen, weil man baut ja gerade in den 9 Monaten eine starke Bindung zu dem kleinen Wesen auf. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch das Dilemma, in dem Paare sind, die aus medizinischen Gründen und egal ob homo- oder heterosexuell, eben keine eigenen Kinder austragen können. Das ist ein ganz furchtbares Schicksal, mit dem man sich abfinden können muss. Und dass das schwerfällt und dass da individuelle Entscheidungen möglicherweise dann mit Blick auf Möglichkeiten im Ausland im Einzelfall dann anders ausfallen, das kann ich zumindest nachvollziehen. Ist aber natürlich mit dem moralischen Gebot, das auch in unserem Embryonenschutzgesetz verankert ist, nicht vereinbar.
Ich habe in dieser Woche Menschen im Drogeriemarkt, in der S-Bahn und in einer Bar über genau dieses Thema diskutieren hören. Das erlebt man nicht oft bei einer rechtspolitischen Frage. Deshalb möchten wir auf die Debatte nochmal eingehen, aber nicht über die Personalie Jens Spahn, sondern anhand des Themas selbst. Meine Kollegin Katrin Kessler, selbst Juristin, hat dazu 2 Frauen zum Gespräch eingeladen mit unterschiedlicher Sicht auf die Dinge. Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf.
Man hat keinen Leistungsanspruch darauf, ein Kind zu bekommen. Aber wenn sich 2 Menschen, ich nenne sie jetzt mal die Wunschmutter und die potenzielle Leihmutter, sich freiwillig autonom entscheiden, dass sie diesen Schritt gemeinsam gehen möchten, dann ist das erstmal, wenn der Staat das verbietet, ein Grundrechtseingriff. Die Menschenwürde ist nicht die Grenze, sondern der Grund für Selbstbestimmung. Heißt, wenn eine Frau sich autonom und selbstbestimmt entscheidet, als Leihmutter bereitzustehen, dann darf der Staat ihr das nicht untersagen. Und der Kern des Ganzen ist jetzt eigentlich, wie stellen wir sicher, dass die Entscheidung der Frau wirklich autonom und selbstbestimmt erfolgt und sie nicht unter Druck, Zwang oder aus reiner wirtschaftlicher Not handelt. Aber wenn sie autonom handelt, dann darf der Staat sie nicht vor sich selbst schützen. Schutz vor sich selbst, das gibt's nicht nach unserem Grundgesetz.
Sie sagt, niemand hat einen Anspruch auf ein eigenes Kind. Wenn sich aber zwei Frauen freiwillig dafür entscheiden, dass die eine für die andere ein Kind austrägt, dann müsse der Staat gut begründen, warum er das verbietet. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sieht das skeptischer. Nicht unbedingt aus grundsätzlichen Gründen, sondern weil sie bezweifelt, dass sich eine solche Regelung in der Praxis überhaupt sauber umsetzen lässt. Selbst eine altruistische Leihmutterschaft, also ohne Bezahlung, hält sie für kaum kontrollierbar.
Und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu pragmatisch als jemand, der früher sich intensiv mit Gesetzgebung und dann mit der Umsetzung in Realität befasst hat. Dass hier eine altruistische Regelung sein sollte, das war ja auch das Einzige, worauf sich die Expertenkommission, die interdisziplinär besetzt war, während der Ampelzeit geäußert hat. Dass es also natürlich nur erfolgen dürfte ohne Kommerzialisierung, also Bezahlung für das Austragen. Natürlich müssen Kosten übernommen werden, die entstehen, selbstverständlich. Und sogar die Expertenkommission hat gesagt, nur wenn ein verwandtschaftliches oder enges freundschaftliches Verhältnis besteht, dann könne man an eine Ausgestaltung der Leihmutterschaft denken. Und das sind doch schon wieder Aspekte, die mich dazu bringen, zu sagen, also wir begeben uns da auf ein ganz, ganz schwieriges Terrain, wenn wir eben nicht im weiten Umfang Leihmutterschaft preisgeben, freigeben, dann kommen wir in ganz, jetzt sage ich salopp, schwieriges Unterholz, wenn wir uns in rechtliche Regelungsbereiche begeben. Und das führt mich dazu, dass ich am Ende vielleicht nicht, wie es sich so ganz grundlegend liberal anhören mag, doch eher in größter Zurückhaltung bei Gesetzgebung zum Erlaub der Leihmutterschaft befinde.
An dieser Stelle wird die Debatte besonders spannend, denn wie wir wissen, verbietet Deutschland die Leihmutterschaft im eigenen Land. Gleichzeitig erkennt unser Staat Kinder an, die im Ausland durch eine Leihmutter geboren wurden. Genau auf diesen Widerspruch weist Katrin Kessler hin.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wenn ich da einmal einhaken darf. Sie haben jetzt gesprochen über die Probleme bei der rechtlichen Umsetzung, wenn man Leihmutterschaft liberalisieren würde. Wenn wir jetzt aber auf die aktuelle Rechtslage schauen in Deutschland, dann ist ja der Fall Jens Spahn auch kein Ausnahmefall, sondern Praxis. Also regelmäßig wird in Deutschland als Elternteil anerkannt oder kann zumindest adoptieren später, wer im Ausland über eine Leihmutter, Vater oder Mutter geworden ist. Das heißt, im Moment ächtet Deutschland zwar die Praxis im Inland, erkennt aber die Ergebnisse der Praxis aus dem Ausland an. Wie kann sich der Gesetzgeber diesen Spagat leisten?
Das ist nicht ganz wertungsfrei zu sehen. Da treffen Sie einen Punkt. Und da hat ja bei uns der BGH auch versucht, so einen Weg zu finden, dass wenn im Ausland rechtlich auch die Elternschaft anerkannt wird, dass dann Familie anerkannt im Ausland als Familie im Inland anerkannt wird. Und es ist ja nun nicht so, dass alltäglich wir den Wunsch nach Leihmutterschaften haben. Also was ich gelesen habe, sind es 100 bis 300 Wunscheltern, die einen Auftrag für Leihmutterschaft erteilen und sich dann auf diesen Weg begeben. Also es ist jetzt nicht ein Massenphänomen, sondern es ist eine Ausnahmesituation.
Aber ein wachsender Markt, was man liest, also ein Milliardenmarkt.
Aber wenn Sie jetzt schon von Markt sprechen, dann ist das natürlich nicht ganz unproblematisch. Es geht um Leihmutterschaft. Es geht ja nicht um Kaufen eines Kindes, sondern es geht um den Weg, den Wunsch von Eltern nach einem Kind zu erfüllen, wo nicht das Recht da ist, jeden Weg zu eröffnen. Aber natürlich muss man auch diesen Wunsch sehr, sehr ernst nehmen, weil er sehr auch emotional belastend sein kann und sich auch gesundheitlich auswirken kann. Aber das ist nicht ein Markt und wir wollen doch alle nicht, dass da in irgendeiner Form ein Markt draus entsteht.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sagt, wir wollen keinen Markt für Leihmutterschaft. Nur dieser Markt existiert längst. Er findet nur außerhalb Deutschlands statt. Nach Schätzungen des US-amerikanischen Instituts Global Market Insights lag das weltweite Marktvolumen 2024 bereits bei mehr als 22 Milliarden Dollar. In den kommenden 10 Jahren soll es sich nahezu verzehnfachen. Kommerzialisierung hat in Deutschland keinen guten Ruf, dabei kann sie durchaus zivilisierend wirken. Durch einen geregelten Markt entstehen Standards, Qualitätskontrollen und Wettbewerb. Und das könnte auch für eine Auflockerung des Verbots von Leihmutterschaft gelten. Aber ein Markt kann eben auch ausarten. In den USA wird Leihmutterschaft inzwischen nicht mehr nur bei medizinischer Unfruchtbarkeit oder für gleichgeschlechtliche Paare in Anspruch genommen. Wo Schwangerschaft zur verfügbaren Dienstleistung wird, kann sie auch für Frauen attraktiv werden, die die körperlichen oder beruflichen Folgen einer Schwangerschaft vermeiden möchten. Ich denke an Schlankheitsideale und Angst vor Karriereeinbußen. Dem könnte ein Vorschlag der von der Ampelregierung berufenen Expertenkommission, von der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ja eben gerade auch schon berichtet hat, zuvorkommen. Frauke Brosius-Gersdorf und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sehen das allerdings kritisch.
Es gibt ja Studien, die sagen, wenn es problematische Auswirkungen auf die psychosoziale Situation von Leihmüttern gibt, dann, dass man immer wieder beobachtet, in Einzelfällen, temporär, dass Leihmütter unheimlich Schwierigkeiten haben, das Kind zu übergeben nach der Geburt, was ja jeder sofort nachvollziehen kann. Sodass der Gesetzgeber, und dazu hat die Kommission einen Vorschlag gemacht, den ich persönlich wirklich, wirklich schwierig finde, zu dem ich aber keine abgeschlossene Meinung habe, dass Leihmütter sich nach der Geburt des Kindes für eine Zeit lang entscheiden dürfen, das Kind zu behalten. Oha, ist das schwierig.
Eine Leihmutter soll sich nach der Geburt für eine kurze Zeit noch umentscheiden dürfen und das Kind behalten können. Das wäre der Albtraum jedes Kinderwunschpaares. Seit Monaten steht das Kinderzimmer bereit, die ersten Strampler liegen im Schrank. Man freut sich auf das Baby und dann entscheidet die Frau, die es 9 Monate unter ihrem Herzen getragen hat, dass sie es doch behalten möchte. Es ist nicht leicht, aber vielleicht muss man hier ansetzen und weiterdenken. Denn wenn wir verhindern wollen, dass eine Leihmutter am Ende nur auf ihre reproduktive Funktion reduziert wird, dann müssen wir auch anerkennen, dass sich während einer Schwangerschaft eine Bindung entwickeln kann. Und dass die Möglichkeit einer Bindung rechtlich nicht bedeutungslos sein kann. Mit dieser Klausel ließe sich auch jener eben beschriebenen Entwicklung vorbeugen, in der Paare das Austragen einer Schwangerschaft zunehmend an Dritte delegieren, obwohl eine eigene Schwangerschaft grundsätzlich möglich wäre. Denn durch die Restchance, dass eine Leihmutter das Kind behalten könnte, wäre das Paar dazu angehalten, die körperliche und vor allem emotionale Heftigkeit einer Schwangerschaft für die Leihmutter mindestens mal in Betracht zu ziehen. Das ist ein wirklich schwerwiegender Vorschlag, gegen den man sich leicht sträuben kann. Aber vielleicht lohnt es, in dieser schnellen Debatte diesem schwierigen Gedankengang einmal nachzugehen. Das gesamte Gespräch mit Frauke Brosius-Gersdorf und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger lesen Sie heute als Coverstory auf thepioneer.de und in unserer App. Eine neue Woche steht an. Sie wird bestimmt politisch und kulturell turbulent. Heute wird in Berlin von, für und mit der queeren Community gefeiert und demonstriert. Es ist der Christopher Street Day. Der Demonstrationszug beginnt um 12 Uhr. Abschlusskundgebung ist dann abends am Brandenburger Tor. Es werden bis zu 1 Million Menschen für den heutigen Umzug erwartet. Eine Riesenparty in Berlin. In Bayreuth finden ab diesem Wochenende die Bayreuther Festspiele statt. Es ist das 150-jährige Jubiläum des Musikfestivals, das sich um die Opern Richard Wagners dreht. Dieses Jahr beginnen die Festspiele mit Beethovens 9. Sinfonie, ein Stück, das Richard Wagner nachhaltig geprägt hat. Und Rienzi, eine sehr umstrittene Wagner-Oper, wird in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem grünen Hügel zu sehen sein. Das Festival läuft bis zum 26. August. Am Sonntagnachmittag wird die letzte Etappe der Tour de France die Champs-Élysées in der französischen Hauptstadt erreichen. Und wie es die Tradition will, werden dann die Siegertrikots vergeben. Das gelbe Trikot für den Führenden der Gesamtwertung, das grüne für den Führenden in der Punktewertung und das gepunktete für den besten Bergfahrer und das weiße für den besten Nachwuchsfahrer. Das UNESCO-Welterbe-Komitee berät am Montag über neue Nominierungen. Auch Deutschland könnte einen Titel bekommen für die im Bauhaus-Stil errichtete Berliner Waldsiedlung Zehlendorf. Es wäre eine Erweiterung der Welterbestätte Siedlungen der Berliner Moderne. Die Genfer Flüchtlingskonvention feiert am Dienstag ihr 75-jähriges Bestehen. Als zentrales völkerrechtliches Abkommen definiert sie, wer als geflüchtet gilt und legt grundlegende Rechte und Pflichten im Aufnahmeland fest. Auch diese Woche wird es um Zahlen gehen. Am Dienstag werden die Quartalszahlen der Mercedes-Benz Group veröffentlicht, am Mittwoch folgen die der Deutschen Bank und am Donnerstag kommen die Quartalszahlen von Apple sowie die Schätzung der Inflationsrate für Juli des Statistischen Bundesamts. In Schleswig-Holstein steht von Mittwoch bis Samstag Headbanging auf dem Programm. Es ist das Wacken Open Air, das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. 85.000 Besucher werden erwartet, das Festival ist restlos ausverkauft. Headliner werden unter anderem Judas Priest und Def Leppard sein. Charmant ist doch, dass jedes Jahr aufs Neue die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr von Wacken das Festival eröffnen darf. Die Wacken Firefighters. Am Mittwoch will die Unionsfraktion in einer Sondersitzung entscheiden, wer nach Jens Spahn neuer Fraktionschef wird. Thorsten Frey gilt als gesetzt. Seinen aktuellen Posten als Kanzleramtschef soll die Gesundheitsministerin Nina Wagen übernehmen. Und Carsten Linnemann wechselt dann ins Gesundheitsministerium. In der Hauptstadt erklingt außerdem ab Freitag die Musik von Jugendorchestern aus aller Welt. Es sind die Young Euro Classic-Tage. Bis zum 16. August gibt es im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, in dem ich mal ein Praktikum gemacht habe, 17 Konzerte und ein musikalisches Angebot für Kinder. Und damit kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Wir haben es ja gerade gehört. Jetzt am Wochenende beginnen die Wagner-Festspiele in Bayreuth und kommenden Mittwoch das Wacken Heavy Metal Festival in Schleswig-Holstein. Das zeigt, Kultur in Deutschland ist erstaunlich elastisch. Hier der grüne Hügel in Bayreuth mit Frack, Abendkleid und 4 Stunden Oper mindestens. Dort das Wacken Open Air mit Kutte, Gummistiefeln und 4 Tagen Heavy Metal. Deutschland kann eben beides, Walkürenritt und Wall of Death. Und daher meine Frage, was ist denn Ihr kulturelles Highlight in diesem Sommer? Ich freue mich auf Ihre WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn über den Zustand unserer Demokratie diskutiert wird, lohnt sich der Blick in die Geschichte. Doch was lässt sich aus der Vergangenheit tatsächlich lernen? Und wo führen historische Vergleiche in die Irre? In seinem bald erscheinenden Buch »Deutsche Diskrepanzen« zeigt der Historiker Heinrich August Winkler, wie historische Entwicklungen bis heute nachwirken. Meine Kollegin Carina Mössbauer hat mit ihm im ersten Sommergespräch des Hauptstadt-Briefing-Podcasts darüber gesprochen.
Der Antizionismus der sogenannten sozialistischen Staaten führt zu einer Frontstellung gegen Israel, die innenpolitische oder bildungspolitische Konsequenz hat, dass man kaum noch erwähnt, dass die Juden das Hauptopfer der Nationalsozialisten waren. Wenn man die DDR-Literatur durchsieht über den Zweiten Weltkrieg, dann ist immer von den Millionen Menschen polnischer, rumänischer, tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit die Rede, die von den Nationalsozialisten vernichtet wurden oder von entsprechenden Bürgern der Sowjetunion. Aber dass es Juden waren, das wird kaum jemals ausdrücklich gesagt. Und das alles wirkt nach. Es ist eine Verkümmerung geradezu des Geschichtsbewusstseins, die auf diese Weise entstanden ist. Und wir haben in den westlichen Teilen Deutschlands diese Hinterlassenschaft der DDR lange unterschätzt. Und ich würde dieses Versäumnis, das Aufklärungsversäumnis, hoch veranschlagen. Aber es gibt natürlich andere Versäumnisse, der Vereinigungszeit die ungleiche Vermögensverteilung. Das ist ein Problem, mit dem wir heute immer wieder konfrontiert werden. Die Startchancen der Westdeutschen waren von Anfang an die besseren. Man könnte zugespitzt sagen, die Ostdeutschen sind die innerdeutschen Kriegsverlierer gewesen. Und das ist wohl ein tieferer Grund für verbreitete Ressentiments. Diese Ressentiments wurden übrigens in den 90er Jahren zuerst von der Nachfolgerin der SED, der damaligen Partei des demokratischen Sozialismus, der PDS, bewirtschaftet. Und den größten Erfolg hat bei dieser Art der Zielansprache in den neuen Bundesländern die AfD, was man jetzt auch wieder in Sachsen-Anhalt und immer wieder in Thüringen beobachten kann.
Soweit der Historiker Heinrich August Winkler. Und genau das wollten unsere Kolleginnen Julia Canning und Anaïs Sophie Bockhold vor Ort verstehen. Warum ist die Partei in Sachsen-Anhalt so stark? Welche Stimmung herrscht im Land und was sagt das über Deutschland vielleicht insgesamt aus? Und Julia ist jetzt bei mir. Hallo, liebe Julia.
Hallo, Pia.
Julia, du bist zusammen mit Anaïs 3 Tage lang durch Sachsen-Anhalt gereist und hast mit AfD-Wählern, ihren Gegnern, Politikwissenschaftlern und CDU-Politikern gesprochen. Was hat dich auf dieser Reise am meisten überrascht?
Mich hat vor allem überrascht, dass die meisten AfD-Wähler sich selbst gar nicht als Gegner der Demokratie sehen, sondern ganz im Gegenteil, sie schützen wollen. Und das klingt ja erstmal paradox, denn der Verfassungsschutz stuft die AfD in Sachsen-Anhalt ja als rechtsextrem ein. Und viele Experten warnen ja gerade vor den negativen Folgen der AfD auf die Demokratie. Aber, und das zeigen übrigens auch Studien, viele der AfD-Wähler haben eben den Eindruck, dass wir heute schon in einer Gesellschaft leben, in der zum Beispiel die Meinungsfreiheit immer stärker eingeschränkt wird. Und dass eben die AfD die einzige Partei ist, die die Demokratie noch retten kann. Liegt natürlich auch daran, dass die Partei selbst dieses Narrativ immer wieder zu Genüge auch bedient.
Und wird die AfD eigentlich immer noch vor allem aus Protest gewählt?
Naja, es ist so. Also die meisten wählen die AfD nicht aus einer spontanen Protesthaltung heraus, sondern aus einem ganz tiefen Frust, der sich über Jahre aufgestaut hat. Also viele Menschen, gerade in Sachsen-Anhalt, haben in der DDR und der Nachwendezeit keine guten Erfahrungen mit der Politik gemacht und auch kaum Vertrauen in die etablierten Parteien. Viele haben bis heute das Gefühl, nicht gehört zu werden und immer wieder eine Politik übergestülpt zu bekommen, die sie eigentlich gar nicht gewählt haben. Und deshalb sagen jetzt eben viele, wir wissen zwar nicht, ob die AfD das wirklich besser macht, aber wir geben ihr jetzt mal die Chance. Da steckt also schon Protest drin, aber eben auch die echte Hoffnung, dass sich jetzt wirklich was verändert, was zum Besseren verändert, dass zum Beispiel die Löhne steigen.
Verstehe. Du hast auch mit Politikern der CDU in Sachsen-Anhalt gesprochen. Noch stellt die Partei dort die Regierung, aber in Umfragen liegt aktuell die AfD wirklich sehr weit vorne. Wie bereitet sich die CDU darauf vor?
Ja, das ist die große Frage, die sich viele Christdemokraten gerade stellen. Denn die CDU, die steuert in Sachsen-Anhalt auf ein echtes Dilemma zu. Je nach Wahlausgang könnte sie nämlich im Herbst gezwungen sein, entweder mit der AfD oder der Linkspartei zusammenzuarbeiten, um überhaupt noch Mehrheiten zu finden. Problem, mit beiden Parteien hat sie eigentlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Und die Parteispitze will daran festhalten, spielt also gerade so ein bisschen auf Zeit. Aber an der Parteibasis in Sachsen-Anhalt, da brodelt's. Die einen sagen, bevor wir uns nach links öffnen, muss erstmal die harte Brandmauer zur AfD fallen. Und die anderen sagen, wenn das passiert, trete ich aus. Heißt, egal welchen Weg die CDU am Ende einschlägt, sie riskiert eine Zerreißprobe. Und eine echte Strategie, wie sie damit umgehen will, die hat sie bislang noch nicht.
Sicher kennen Sie das Gefühl, mehrere Bälle in der Luft zu haben, zu jonglieren, den Fokus darauf gerichtet, keinen der Bälle zu Boden fallen zu lassen. Meine Kollegin Alev Doğan spricht in der 3. Folge der Leadership-Staffel im 8. Tag mit Verena Pauster über das Führen angesichts eines recht schmerzhaften Mangels, Zeitmangel. Verena Pauster ist Unternehmerin, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Mitgründerin der Frauenfußballmannschaft FC Viktoria Berlin, Podcast-Host und. Es ist ein Gespräch darüber, wie wir nicht gegen die Zeit, sondern mit der Zeit führen. über Sprintphasen im Berufsalltag und das richtige Kalendermanagement, über Selbstorganisation, KI-Tools und Mitarbeiterführung. Und auch darüber, warum Deutschland und auch der deutsche Staat lernen muss, dass Geschwindigkeit manchmal wichtiger ist als Perfektion.
Ich habe ja mehrere Bälle in der Luft und am Anfang habe ich mal einmal die Übung gemacht, also am Anfang im Sinne von, wahrscheinlich am Anfang jedes Jahres, wo ich weiß, dieses Jahr sind 5 Bälle in der Luft, Startup-Verband, Fast and Curious, digitale Bildung für alle e.V., FC Viktoria Berlin und mein Buchclub, jetzt mal beruflich gesprochen. So, und dann muss ich ja einmal mich fragen, was soll wie viel Raum überhaupt einnehmen und was braucht auch wie viel Zeit von mir. So, das habe ich einmal am Anfang des Jahres gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das Thema ungefähr 2 Tage die Woche, das Thema ungefähr 4 Stunden, dass ich erstmal da schon dringend und wichtig für mich definiert habe, aus wie viel Raum braucht das, damit ich den jeweiligen Job gut machen kann.
Das machst du jedes Jahr?
Das mache ich jedes Jahr im Januar. So, dann habe ich schon mal ein Gefühl dafür, wann laufen die Dinge aus dem Ruder, wenn das, was eigentlich 4 Stunden dauern soll, plötzlich 2 Tage dauert, dann passt ja das gesamte Kuchendiagramm nicht mehr, dann hast du ja nicht genug Zeit für alles. So, also die Übung mache ich und dann habe ich mit Notion, ist mein Organisationstool. Mit Notion habe ich für jedes Thema, Unternehmen, Projekt eine unterschiedliche Box, wenn du so willst. Die heißt dann FC Viktoria Berlin. Und da sind alle Sachen drin, die ich machen muss. Von kleinen To-Dos über große strategische Entscheidungen und so weiter. Und dann habe ich eine Heute-Liste. Und jeden Morgen nehme ich mir 10 Minuten, gehe durch alle Listen von allen Themen durch und ziehe alles, was dringend und wichtig ist für den Tag, auf die Heute-Liste. Und dann habe ich jeden Tag wahrscheinlich 2-3 Stunden im Tag, wo ich dann einfach von oben runterratter, diese Liste, um sicherzustellen, dass mir nicht die dringenden und wichtigen Themen runterfallen und der Tag ist vorbei und ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht damit, was eigentlich jetzt dran war.
Alle Links zu den eben gehörten Podcasts und zur Sachsen-Anhalt-Reportage von Julia und Anaïs finden Sie in den Shownotes, ebenso wie alle Informationen zu unserer Mittelstandskonferenz My Way – Zukunft kommt von Zuversicht – Ende September in Berlin. Und so verbleibe ich nun dabei, Ihnen ein lebhaftes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns nächsten Samstag wieder hier. Bis dahin, Ihre Pia von Versebee.